ARD.
Hallo zusammen, ich bin Caro Weiß. Heute ist ein historischer Tag, denn vor genau 80 Jahren endete in Europa der Zweite Weltkrieg. Bundesweit und natürlich auch hier in Hamburg wird daran erinnert. Die zentrale Gedenkveranstaltung war heute auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Und dann gibt es am Jungfernstieg noch eine Veranstaltung, organisiert von linken Gruppen mit einem etwas anderen Akzent. Darüber sprechen wir auch gleich. Außerdem blicken wir auf die zweite Fußball-Bundesliga. Übermorgen ist für den HSV der vorletzte Spieltag. Und der HSV hat es in der Hand, denn mit einem Sieg zu Hause gegen Ulm könnte das Hamburger Team die Rückkehr in die Bundesliga klar machen. Und dann war in Bramfeld noch ein lauter Knall, mitten in der Nacht. Da fragen wir bei unserem Polizeireporter nach, was es damit auf sich hatte. Wir haben Donnerstag, den 8. Mai. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Es ist ein Menschenleben her. So hatte es ein Kollege formuliert. Vor 80 Jahren ging in Europa der Zweite Weltkrieg zu Ende. Es endete mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands. In vielen europäischen Ländern wird am 8. Mai der Befreiung vom Nationalsozialismus gedacht. So auch in Hamburg. Heute wurde auf dem Ohlsdorfer Friedhof daran erinnert. Und Annalena Ehle war für uns dabei. Wie war denn die Atmosphäre?
Ja, also ich fand, das war eine sehr ruhige Atmosphäre und es war insgesamt auch einfach sehr bewegend, auch weil eben viel an den Krieg in der Ukraine erinnert wurde. Heute waren auch verwundete ukrainische Soldaten dabei und die ukrainische Generalkonsulin Irina Tibinka, mit der ich auch gesprochen habe.
Heutzutage werden in Deutschland viele ukrainische Kriegsverletzte behandelt. 5 von denen waren heute an heutigen Gedenkveranstaltungen. Und wissen Sie, ich habe schon zitiert, dass ein von Soldaten hat gerade gesagt, dass für ihn diesen Tag, den 8. Mai, bedeutet Trauer und Erinnerung. Und das ist kein Einlass zu feiern. Sollten verstehen, wie wichtig der Frieden ist, ein gerechter und dauerhafter Frieden.
Wer hat denn noch an dieser Gedenkveranstaltung teilgenommen, neben ihr?
Ja, also Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Generalkonsulate, dann eben auch von der Bürgerschaft, Senat, Bundestag, Kirchen und Bundeswehr natürlich. Also zum Beispiel die Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann, die neuen Fraktionsvorsitzenden der Hamburger Grünen, Sina Imhoff und Michael Gewotz, die neue Bezirksamtsleiterin im Bezirk Nord, Bettina Schomburg von der SPD und auch Hamburgs zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank. Sie hat im ersten Teil der Veranstaltung, der im Forum Ohlsdorf stattfand, die Hauptrede gehalten. Und sie sagte, dass das Erinnern und Gedenken niemals Routine werden dürften. Außerdem müsse auch mehr Aufklärung stattfinden.
Es gibt weniger Zeitzeugen. Von Jahr zu Jahr werden es weniger. Und deshalb muss sich die Gedenkstättenarbeit verändern, muss sich die Arbeit in Bildungseinrichtungen und an Schulen verändern. Auch über Social Media junge Leute erreichen und aktivieren. Und zwar sich nicht nur dessen bewusst zu machen, was damals passiert ist, sondern auch den Einzelnen. Und da ist wirklich jeder gefordert, auch was zu tun, Aktivhaltung zu zeigen und gegen jede Form von Hass und Hetze und Ausgrenzung zu kämpfen und für unsere Demokratie einzustehen.
Ja, und so in der Art sieht es auch der Landesvorsitzende der Deutschen Kriegsgräberfürsorge in Hamburg, Farid Müller. Er hat die Eröffnungsrede gehalten und ermahnte, die Toten der Kriege nicht zu vergessen und aus der Geschichte zu lernen.
Wir laden regelmäßig Schulklassen ein, auch hier gerade auf die Kriegsgräberstätten, um das einfach auch anschaulich zu machen. Und wir haben viel Erfolg damit, weil gerade auf der internationalen Kriegsgräberstätte mit über 28 Nationen findet jeder ein Land, wo er eine Verbindung hat. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass der neue Senat in seinem Koalitionsvertrag auch festgehalten hat, dass jede Schulklasse eine Gedenkstätte in Hamburg einmal besuchen sollte.
Annalena, du warst ja heute wirklich längere Zeit unterwegs für diesen Termin, denn das Gedenken spielte sich ja nicht nur an einer Stelle auf dem Ohlsdorfer Friedhof ab.
Nee, genau. Also es gab diesen ersten Teil, ne, mit den eben angesprochenen Reden von Katharina Fegebank und Farid Müller. Dann hat noch eine Studentin der Bundeswehr-Universität ein Totengedenken verlesen und zwischendurch hat der Hamburger Knabenchor gesungen. Ja, und danach haben die Gäste noch an zwei weiteren Orten dann draußen direkt bei den Gräbern der unterschiedlichen Opfergruppen gedacht. Der Ohlsdorfer Friedhof ist ja Europas größter Parkfriedhof, wirklich riesig. Wir sind da mit Bussen sozusagen von Station zu Station gebracht worden. Und ja, ein ganz besonderer Teil war eben auch dann noch die Ehrung der britischen Kriegstoten. Denn britische Soldaten hatten vor 80 Jahren Hamburg und den Norden Deutschlands besetzt und dabei tausende Menschen aus Arbeitslagern, Konzentrationslagern und Gefängnissen befreit. Und ja, heute haben dann britische und deutsche Soldaten vor den Gräbern insgesamt 3 Kränze niedergelegt. Da waren dann so überwiegend weiße und rote Blumen. Und es war insgesamt einfach ja eine sehr bewegende Zeremonie, fand ich.
Das hört sich auf jeden Fall danach an. Ganz lieben Dank, Annalena, für deine Eindrücke.
Gerne.
Ja, in den vergangenen Tagen sind mir doch immer wieder Plakate in der Stadt aufgefallen. Und zwar mit der Überschrift Festkundgebung zum 8. Mai, Tag der Befreiung. Jörn Streller-Pohl, eigentlich ist das doch ein gutes Anliegen, oder?
Ja, das ist der Punkt. Auf den ersten Blick ist es wirklich ein gutes Anliegen. Und wenn man die Plakate dort sieht, gegen Faschismus zum Beispiel, das ist ja nichts, wo man widersprechen würde. Und bei dem zweiten Blick fällt dann aber doch auf, wenn man ein bisschen länger dort ist und sich umguckt, das Ganze wirkt doch ziemlich wie eine pro-russische Veranstaltung. Man darf natürlich nicht vergessen, dass zu den Alliierten bei der Befreiung Deutschlands natürlich auch die UdSSR gehörte. Deswegen könnte man sagen, ja klar, deswegen ist es auch eine pro-russische Veranstaltung. Aber Dennis Leniator von der Hamburger CDU übt genau deswegen daran Kritik.
Das macht es so gefährlich, dass der Anlass ja ein richtiger ist. Das Gedenken für den 8. Mai ist so wichtig, wichtiger denn je. Und das dürfen wir gerade nicht zulassen, dass solche Erinnerungskulturen, solche wichtigen Tage für eben nicht friedliche, für nicht demokratische Zwecke missbraucht werden. Es geht am 8. Mai um Frieden, um Freiheit, um Demokratie. Das ist nicht das, wofür Russland unter Putin steht.
Genau, und das ist der Punkt, wenn man auf die Plakate guckt. Da steht da zum Beispiel Frieden mit Russland. Und mein Eindruck ist, niemand stellt die Frage, will Russland überhaupt? Und mittendrin ist auch der umstrittene Verein Russpublika e.V.
Ja, und da gibt es eben eine Kundgebung heute am Jungfernstieg. Du warst vor Ort, Jörn, und hast dich auch mit dem Verein näher beschäftigt, Russpublika. Wer steckt dahinter und warum ist der umstritten?
Ja, dieser Verein tritt offiziell für Völkerverständigung ein, für ein friedliches Zusammenleben, für eine Freundschaft zwischen Russland und Deutschland. Was aber auffällt, auch wenn man sich ältere Videos von dem Verein anguckt, der war auch in den letzten Jahren mit der Ecke Ballindam am Jungfernstieg, wo diese Veranstaltung seit Jahren stattfindet. Mhm. Wenn man sich die Reden anhört und anguckt, in keinem und mit keinem Wort kritisiert der Verein den russischen Präsidenten. Mit keinem Wort geht er auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ein. Ich habe dann heute einfach mal den Vereinsvorsitzenden Alexander Semjonow gefragt, warum es diese Kritik an Wladimir Putin nicht gibt.
Wir können nicht in Putins Kopf reinversetzen und sagen, was er will, was er nicht will, was seine Oligarchen oder seine Militärs wollen. Das kennen wir nicht, das wissen wir nicht. Wir wollen nur, dass Dialog besteht und keine, aus meiner Sicht, naive, blauäugige Kriegstreibung in Richtung Russland geht, weil es wiederholte Male auch in der Geschichte passiert. Ich mache mir einfach Sorgen um Europa und auch um Deutschen.
Und dieses Narrativ, dass sozusagen der Westen, die NATO-Staaten die Kriegstreiberei begehen, so wie man das gerade in dem O-Ton gehört hat, das ist etwas, was mir ganz häufig auch beim Bündnis Sahra Wagenknecht aufgefallen ist und auch bei der AfD, wo eben gesagt wird, die Kriegstreiberei geht vom Westen aus und nicht vom Russland. Und wie gesagt, Russland ist ja das Land, das die Ukraine überfallen hat. Also Eindruck heute wirklich, das ist eine zu Recht umstrittene Veranstaltung, die da stattfindet, die übrigens auch über viele Jahre von der Hamburger Sozialbehörde gefördert worden ist und diesem Jahr zum ersten Mal nicht.
Ja, vielen Dank, Jörn, an dieser Stelle für deine Einschätzung.
Gerne.
Das Wochenende hat es ja wirklich in sich. Morgen beginnt der Hafengeburtstag. 3 Tage lang Spektakel mit Schiffen aller Art, Schlepperballett, viel Show und Feuerwerk. Und HSV-Fans können es kaum noch abwarten, bis endlich Sonnabend ist, denn dann ist der Hamburger SV seinem Ziel ganz nah dran. Nach vielen Jahren in der zweiten Fußball-Bundesliga zurück in die erste Liga zu kommen. Die Hamburger Band Abschlag hat ja schon den Aufstiegssong parat. Das Volksparkstadion ist natürlich längst ausverkauft. 57.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden mitfiebern. Wir sind live dabei und da darf unser Sportreporter Lars Pegelow natürlich auf keinen Fall fehlen, Lars. Die Euphorie ist ja schon riesig. Du warst ja heute auf der HSV-Pressekonferenz. Wirkte der Coach Merlin Polzin noch relativ gelassen oder ist der langsam auch nervös?
Also gelassen ist er mit Sicherheit nicht. Also, aber ich will auch nicht sagen, dass er nervös ist. Es ist eine Anspannung natürlich und es ist ein ganz besonderes Spiel. Ist ja klar, nach 7 Jahren will dieser große Verein endlich zurück in die Bundesliga und jetzt haben sie es praktisch auf dem Silbertablett vor sich. Ein Sieg noch gegen den SSV Ulm, dann ist es soweit und das ist natürlich auch für Merlin Polzin etwas Besonderes. Der ist ja erst seit einer guten Halbserie Trainer beim HSV. Ist einer der jüngsten Trainer überhaupt im Profifußball. Mhm. Seine erste Station und er ist gebürtiger Hamburger HSV-Fan, das schüttelt er nicht so einfach ab. Aber er gibt ja nicht so Floskeln von sich, dass es ja ein Spiel wie alle anderen wären, wie jedes andere, dass es normal ist, dass man irgendwie versucht, das wegzudrängen. Nee, er räumt das ein, er gibt das zu und sagt, natürlich ist das was Besonderes. Wir spüren es ja überall, die Mannschaft, ich, wenn ich irgendwo hingehe, alle werden angesprochen. Aber wir müssen dann eben unseren Weg finden, um ein vernünftiges Spiel hinzubekommen. Und das soll dann eben gelingen gegen Ulm.
Wir sind gespannt, der HSV spielt ja gegen Ulm, du hast es schon gesagt. Die sind ja auf dem vorletzten Platz in der Tabelle. Ist das jetzt eine leichte Aufgabe oder genau aus diesem Grund gerade nicht?
Vielleicht ist es ein ganz ekliger Gegner, dieser SSV Ulm. Da hat sich der HSV schon im Hinspiel schwer getan. Das ging unentschieden aus, war ein grausames Fußballspiel, muss man sagen. Das ist eine Mannschaft, die so richtig schön eklig spielt. Also die nehmen den Gegnern die Lust am Fußballspielen, haben auch nur genauso wenige Gegentore kassiert wie der HSV. Also da wird eventuell, das sagte Merlin Polzin dann auch heute, kein Spektakel auf alle zukommen. Wir müssen Geduld haben und Polzin hofft auf die Unterstützung der Fans bis zur letzten Sekunde. Er hat dann auch so Szenarien ausgemalt. Es kann sein, dass wir hinten liegen, 0-1, kurz vor Schluss und trotzdem müssen wir noch dran glauben. Nicht nur wir auf dem Platz, sondern alle 57.000 im Stadion. Also, ja, man merkt es vielleicht schon, die Spannung das steigt. Fieber steigt vor dieser Partie. Ja, klar.
Ja, und genauso schnell waren ja auch die Tickets dann vergriffen. Dennoch die Nachfrage, die ist ja weiterhin groß. Sollten Fans aber aufpassen? Stichwort gefälschte Tickets.
Ja, absolut. Der HSV warnt auch davor, jetzt auf dem Schwarzmarkt sich da also zu bedienen, über irgendwelche Drittanbieter da noch Tickets holen. Könnte dann alles wertlos sein am Ende. Und es ist aber schon ganz kurios eigentlich, was man da im Internet finden kann. Also da werden in entsprechenden Foren werden auch Sachgegenstände angeboten. Also einer hat da geschrieben, also ich biete meine Playstation gegen eine Karte beim HSV oder so. Ja, es sind 57.000 im Stadion. Der HSV hätte weit über 100.000 Tickets verkaufen können für diese Partie, die möglicherweise die Aufstiegspartie ist und eine große Party natürlich verspricht.
Wir sind sehr gespannt auf jeden Fall. Und jetzt kommt ja noch was hinzu. Jetzt haben wir über die HSV-Männer gesprochen. Am Sonntag könnt ihr ein weiteres Hamburger Team in die erste Liga aufsteigen, und zwar die Fußballerinnen des HSV. Die spielen am Sonntag gegen den SC Freiburg, zweite Mannschaft. Die HSV-Frauen haben da ja auch eine ganz gute Ausgangslage.
Ja, absolut. Die ist sogar noch ein Stück besser als die der Männer. Also die müssen die Partie vorletzter Spieltag dann überstehen, für sich entscheiden. Dann sind sie auch oben in der Fußball-Bundesliga. Absolut möglich, dass sie das auch schaffen. Übrigens in einem vergleichsweise Mini-Rahmen. Die dürfen nicht im Stadion spielen, organisatorisch schwer möglich, sondern die spielen auf einem Nebenplatz. Da dürfen 600 Menschen hin. Also da werden Tickets vergeben. Ist schon alles längst auch an diese 600 Leute rausgegeben. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, es werden, wenn es dann so kommt und die Männer aufsteigen, wahrscheinlich so um die 620 werden die zugucken, denn die HSV-Männermannschaft, die wird dann auch zugucken. Ich weiß nicht, wie viel sie geschlafen hätten, wenn sie es schaffen mit dem Aufstieg, aber die Frauen werden sie unterstützen im Fall der Fälle ganz bestimmt.
Da ist nämlich schon um 11 Uhr Anpfiff, genau. Also da muss man schon ein bisschen früher raus aus den Federn und das wäre ja ein Traumwochenende, ne, wenn beide es schaffen würden.
Absolut.
Ja, danke dir, Lars, und wir sind, wie gesagt, hoch gespannt, wie das ausgeht, und einen Link zum Newsblog zum HSV findet ihr in den Shownotes. In Bramfeld hatten wahrscheinlich nicht alle Anwohnerinnen und Anwohner eine ruhige Nacht. Ein paar von ihnen sind bestimmt aus dem Schlaf hochgeschreckt, denn kurz nach 3 Uhr gab es einen lauten Knall, eine Explosion in der Fabriziusstraße. Elias Bartel ist unser Polizeireporter. Was war denn da los?
Ja, du hast es gerade schon gesagt, da hat es wirklich ordentlich geknallt. Mitten in der Nacht, zwei Männer sollen da einen Geldautomaten gesprengt haben, direkt an einer Bank in der Fabriziusstraße. Dann wollten sie mit einem Audi abhauen, aber genau in dem Moment, da kam schon die erste Polizeistreife um die Ecke. Ja, die Beamten, die haben dann das Auto mit ihrem Peterwagen blockiert und die Täter sind rausgesprungen und die sind zu Fuß geflüchtet und das, obwohl die Polizei noch einen Warnschuss abgegeben hat. Auf der Flucht haben sie dann die Hälfte ihrer Beute schon verloren, also Bargeld und auch eine Geldkassette ist da liegen geblieben.
Ja, du hast es schon gesagt, die Polizei war zwar vor Ort, aber trotzdem fehlt von den mutmaßlichen Tätern jede Spur, oder?
Ja, und das ist auch wirklich das Erstaunliche an dem Fall. Die Polizei, die war innerhalb von Minuten da, hatte sogar einen Hubschrauber im Einsatz und eine Drohne. Trotzdem konnten die beiden entkommen. Die Gegend, die wurde durchsucht, und zwar von über 30 Streifenwagen, die da im Einsatz waren. Das Ganze aber bis jetzt ohne Erfolg. Die Ermittlungen, die laufen beim Landeskriminalamt. Und wer irgendwas Auffälliges gesehen hat, der soll sich unbedingt bei der Polizei melden.
Vielen Dank, Elias. So, das war's für heute. Jetzt noch vielleicht ein paar Sonnenstrahlen im Feierabend genießen. Morgen folgt dann ja wieder ein Sonne-Wolken-Mix. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.